Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. In der heutigen Folge gucken wir uns vier Gesundheitsmythen über vegane Ernährung an, die in einem Artikel vom Standard behandelt wurden. Der Standard ist eine österreichische Tageszeitung und dieser Artikel, der steht kostenlos online zur Verfügung. Wir werden den in der Podcast-Beschreibung, also in den Shownotes, verlinken. Wenn man möchte, kann man sich den natürlich sehr gerne in der Gänze durchlesen. Ich werde im Nachgang einzelne Mythen bzw. einzelne Absätze von den Mythen durchlesen, bevor Nico dann jeweils darauf reagiert und wir die Themen behandeln. Und wie schon erwähnt, heißt der Titel von dem Artikel »Vier Gesundheitsmythen über vegane Ernährung im Faktencheck«. Weiter wird in der Unterüberschrift geschrieben, immer mehr Menschen ernähren sich rein pflanzlich. Dieser Ernährungsform haften zahlreiche Vorurteile an, aber viele davon sind unbegründet. Der Trend ist seit Jahren ungebrochen. Jahr für Jahr schließen sich immer mehr Menschen dem Veganuary an, einer Netzinitiative, die Menschen zu Jahresbeginn ermuntern soll, sich im Januar vegan zu ernähren. Aber auch abseits davon steigt die Zahl jener, die sich langfristig rein pflanzlich ernähren, stetig an. Kann das gesund sein? Nico, du hast ja in der Vergangenheit, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob auch schon im Podcast, aber zumindest mir privat gegenüber schon mal erwähnt, dass der Trend ja im letzten Jahr nach unten ging. Magst du das vielleicht kurz beleuchten zum Einstieg?
Gerne. Genau, also die Aussage, dass der Trend ungebrochen ist und die Anzahl an vegan lebenden Menschen stetig steigt, ist zumindest nicht wiederzufinden in der Publikation von Statista, die Anzahl an vegan lebenden Menschen in Deutschland dokumentiert. Und da sieht man, dass grundsätzlich seit 2019 die Zahl ungebrochen stieg, aber im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 ein leichter Rückgang an vegan lebenden Menschen in dieser Publikation verzeichnet wurde. Ist natürlich immer mit allen Einschränkungen, die solche Befragungen mit sich bringen, zu sehen. Die Reduktion ist auch nicht sehr groß ausgeprägt, aber zumindest ist es keine Erhöhung, wie man es jetzt in den letzten Jahren gesehen hat. Daher weiß ich nicht, ob man das so großspurig sagen kann, dass es ein ungebrochener Trend ist und eine Entwicklung, die Jahr für Jahr mehr Anhänger findet. Und ist auch nicht so ganz die Stimmung, die ich insgesamt auch so in diesem Jahr und auch im letzten Jahr mitbekommen hätte.
Du meintest ja eben, dass seit 2019 die Zahl gestiegen ist bis letztes Jahr, also bis 2023, oder? Wie war das Ganze dann davor?
Davor war es so, dass es auch potenziell einen steigenden Trend gab, aber dass es nicht jedes Jahr ungebrochen war. Also die Publikation hier von Statista bezieht sich auf die Jahre 2015 bis 2023 und man sieht, dass 2016 gegenüber 2015 schon ein leichter Rückgang war, ungefähr in der Größenordnung, wie wir es jetzt von 2022 bis 2023 gesehen haben. Und dann sieht man 2017, 18 wieder einen Anstieg, einen leichten. 2019 geht es dann im Vergleich zu 18 ganz ein bisschen zurück und eben dann seit 2019 eine permanente Steigerung und auch im Vergleich zu den Folgejahren noch eine größere prozentuale Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren. Das heißt, es würde jetzt auch, wenn man sich eben die letzten 8 Jahre anguckt, würde es mich jetzt auch nicht verwundern, wenn wir 2024, dann wenn die Zahlen kommen, wahrscheinlich Anfang 2025, wenn es da wieder einen leichten Anstieg gibt. Das gab es auch in der Vergangenheit durchaus. Aber eben zu sagen, dass der Trend ungebrochen ist und permanent Jahr für Jahr mehr Leute sich als vegan identifizieren, würde ich ein bisschen vorsichtiger sein.
Okay. Ja, so viel zur Einleitung von dem Artikel. Der geht dann weiter mit dem ersten Mythos. Also es werden ja 4 Mythen in dem Artikel besprochen. Und der erste trägt den Titel, mit veganer Ernährung kann man seinen Nährstoffbedarf nicht decken. Weiters steht hier dann geschrieben, wer auf etwas verzichtet, dem muss am Ende etwas fehlen, denken viele. Das muss nicht zwingend der Fall sein. Eine vegane Ernährungsweise kann alle notwendigen Nährstoffe für eine optimale Gesundheit liefern. Das bestätigen auch immer mehr internationale Ernährungsfachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder die Academy of Nutrition and Dietetics aus den USA. Die amerikanische Gesellschaft für Ernährung veröffentlichte beispielsweise ein Positionspapier, in dem sie eine vegane Ernährung als förderlich für die Gesundheit empfiehlt. Und auch in der Wissenschaft ist man sich einig. Eine vegane Ernährung bringt klare gesundheitliche Vorteile, wie unlängst im Zuge einer Zwillingsstudie belegt wurde. Wir haben ja die Positionspapiere schon in mehreren Folgen besprochen. Die Folgen, in denen wir das besprochen haben, werden wir auch in den Shownotes verlinken, falls man das noch einmal in aller Ausführlichkeit hören möchte. Aber vielleicht kannst du sie an der Stelle nochmal zusammenfassen, Nico, bevor wir vielleicht auch kurz auf die eben erwähnte Zwillingsstudie eingehen.
Ja, zu den Positionen haben wir ja schon sehr viel in dem Podcast gesagt. Wenn man da Interesse hat, bitte wirklich gerne die 3 Episoden sich anhören. Eine explizit zum Thema der Position aus den USA von der AMD, eine explizit zu der Position der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und deren Update aus März 2024. Und dann haben wir jetzt unlängst vor wenigen Folgen noch einmal meinen Vortrag zum Thema Status quo der veganen Ernährung im Podcast besprochen und da ja auch noch einmal im Detail über die Schwachstellen der AMD-Position gesprochen. Grundsätzlich, um das mit wenigen Sätzen zusammenzufassen, ist es so, dass die AND, die Academy of Nutrition and Dietetics, in ihrem Positionspapier durchaus eine vegane Ernährung in jeder Lebensphase empfiehlt, damit aber absolut nicht im weltweiten Konsens sich befindet. Also wir haben genügend Fachgesellschaften, die halt hier in dem Artikel einfach ausgelassen wurden, die wir ebenfalls in dem Status quo der veganen Ernährung Vortrag besprechen. Es gibt weltweit genügend Fachgesellschaften, die mit Nachdruck vor einer veganen Ernährungsweise, vor allem in den kritischen Lebensphasen, warnen und das in den anderen Lebensphasen aber trotzdem auch nicht empfehlen. Und was generell auch oft übersehen wird, ist, auch die AND empfiehlt nicht per se eine vegane Ernährung, sondern die empfiehlt grundsätzlich trotzdem eine Mischkost. Die sagt nur, entgegen anderer Fachgesellschaften, dass wenn man sich vegan ernähren möchte, dass es aus deren Sicht in jeder Lebensphase möglich ist. Aber grundsätzlich ist die Ernährungsempfehlung jeder Fachgesellschaft rund um den Globus eine ausgewogene Mischkost. Und das AND-Positionspapier scheitert halt darüber hinaus daran, dass es von 3 veganen Autoren veröffentlicht wurde, dadurch, dass Positionspapiere von Fachgesellschaften leider nie durch Peer Reviews durchgehen müssen, kann das durchaus einmal passieren, dass da irgendwelche externen vermeintlichen Fachkräfte hinzugezogen werden, die dann wie in diesem Fall einfach sehr starkes veganes Bias haben und dann es schaffen, ohne jegliche Peer Review von anderen Personen aus der Organisation solche Positionspapiere dann durchzubekommen. Und ja, wie in der Folge besprochen, ist sowohl die Datenlage, die Sie hier als Basis für Ihre Aussagen zitieren, einfach unzureichend. Sie ignorieren sehr viele kritische Themen, sehr viele kritische Nährstoffe, sei es die Kalinutrients, die Arachidonsäure und viele weitere. Auch Cholin wird nicht besprochen und ähnliches. Und daher wäre ich sehr vorsichtig, irgendeine Argumentation auf Basis dieses Positionspapiers zu begründen. Und auf der anderen Seite die Deutsche Gesellschaft für Ernährung.
Sorry, kurz bevor du zur deutschen Position übergehst, kannst du an der Stelle noch mal kurz für alle, die es vielleicht noch nie gehört haben, erklären, was der Peer Review ist und warum der so relevant wäre?
Ja, gerne. Also wenn man sich klassische Publikationen mit Studiendaten anguckt, in unterschiedlichen wissenschaftlichen Journals, dann ist es so, dass die Guten unter diesen Journals eine sogenannte Peer Review haben. Das heißt, wenn eine Autorengruppe eine Publikation veröffentlichen möchte, dann durchläuft diese Veröffentlichung, bevor sie dann in dem jeweiligen Journal publiziert wird, eine sogenannte Peer Review, das heißt andere Fachkräfte, die sich mit der Thematik auskennen, kontrollieren das und prüfen das auf Herz und Nieren und geben dann entsprechendes Feedback an die Autoren. Sehr oft ist es dann auch der Fall, dass gewisse Dinge noch angepasst werden und wenn sich im Peer Review Prozess halt zeigt, dass die Publikation in ihrer Gesamtheit einfach so fehlerhaft und lückenhaft ist, wie es jetzt im Fall dieses Positionspapiers ist, dann würde man das zurückkriegen und dann würde das nicht veröffentlicht werden, weil es so weit davon entfernt wäre, das veröffentlichen zu können. Und das ist übrigens auch bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung der Fall und auch bei anderen Fachgesellschaften, dass es heißt, dass an diesen Positionspapieren der Ernährungsfachgesellschaften ja schon vermeintliche Fachkräfte mitarbeiten, dass dann keine Peer Review mehr notwendig ist. Das ist aus meiner Sicht eine total verquere Ansicht, weil aus meiner Sicht sollte jegliche Publikation, vor allem ehrlicherweise so Positionspapiere, durchaus einen Peer Review Prozess durchlaufen, damit man auch sieht, ja, das hält auch einer Meinung von einem externen Gremium statt und ist nicht nur das, was sich halt innerhalb dieser Organisation da zusammengesammelt hat. Aber natürlich die Entscheidungsgewalt, ob das jetzt eine Peer Review bekommt oder nicht, liegt in den Organisationen. Welche Wurzeln, welche Ursprünge das hat, weiß ich nicht, aber es ist eben Fakt und das muss man bei den Positionspapieren auch wissen, dass sämtliche Positionen von den Fachgesellschaften eben keinerlei Peer Review Verfahren durchlaufen haben.
Okay, vielen Dank. Dann gerne noch eben, du hast vorhin ja, glaube ich, angesetzt mit dem Positionspapier der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Fahr da gerne fort.
Genau, zum Positionspapier der DGE lässt sich sagen, dass, wenn wir uns jetzt in die Zeit zurückversetzen, Januar 2024, als dieser Artikel erschien, gab es ja die aktuellste Position der DGE zur veganen Ernährung aus März 2024 noch nicht. Das heißt, die Rückschlüsse, die sich da ziehen lassen müssen, aufbauen auf dem ursprünglichen primären Positionspapier der DGE aus 2016 und dem 2020er Update zu den kritischen Lebensphasen. Und grundsätzlich beide zeigten, es gibt noch zu wenig Daten, um vor allem in den sensiblen Lebensphasen wirkliche Rückschlüsse ziehen zu können. Es gibt zu großes Risikopotenzial und deswegen war es zum Zeitpunkt, als hier über die DGE geschrieben wurde, die Position der DGE, dass eine vegane Ernährung vor allem in den kritischen Lebensphasen als nicht empfehlenswert angesehen wird und dass es in den anderen Lebensphasen nur mit einem sehr guten Grundverständnis der Materie möglich ist, dass es aber auch dann natürlich kritische Nährstoffe und ein Potenzial für gewisse Mängel gibt. Nun ist es so, dass wenige Monate nachdem dieser Artikel im Standard erschienen ist, die neue Position der DGE veröffentlicht wurde, die wir auch im Detail besprechen. Und die ist schon etwas offener gegenüber dem Thema der veganen Ernährung, weil sie zum ersten Mal auch ökologische Aspekte in ihre Bewertung mit einfließen lässt. Und das ist aus meiner Sicht höchst problematisch für eine Ernährungsgesellschaft, die ihre gesundheitsbezogenen Aussagen von ökologischen Aspekten beeinflussen lässt, weil es ja durchaus gut und wichtig, ökologische Aspekte auch zu beurteilen, aber sie müssen eben immer komplett gesondert und unabhängig von der gesundheitlichen Bewertung stattfinden. Und die DGE sagte ja in ihrem Positionspapier 2024, dass die Datenlage seit der letzten Veröffentlichung, seit dem letzten Update, sich nicht maßgeblich verändert hat und trotzdem ist ihr Rückschluss aber nun etwas weniger kritisch. Aber von eine vegane Ernährung ist in jeder Lebensphase empfehlenswert und das kann man machen. Davon ist die DGE immer noch weit entfernt. Daher wird hier aus meiner Sicht die Position der DGE falsch dargestellt und die Position der AND richtig wahrgegeben. Aber die muss man mit all den zuvor genannten Einschränkungen als mehr als kritisch bewerten aus meiner Sicht.
Ich finde es auch interessant, dass in dem Artikel geschrieben wird, eine vegane Ernährungsweise kann alle notwendigen Nährstoffe für eine optimale Gesundheit liefern. Also es ist, finde ich, immer ein bisschen eine Definitionssache, was genau du da jetzt in die Ernährung mit hineinbeziehst, weil die DGE sagt ja explizit, dass du B12 supplementieren musst. Und klar, wenn du jetzt die Supplementierung in die Ernährungsweise mit einbeziehst, dann ist es möglich, was jetzt das B12 zumindest betrifft. Aber also so wie ich die meisten Leute kenne, verstehen die nicht eine Supplementierung als Teil ihrer Ernährung.
Genau, ich glaube, du hast den Artikel vielleicht eh vor dir, ich glaube, ein paar Absätze weiter unten wird das dann eh nochmal besprochen, von wegen, man muss B12 supplementieren, also den Schuh muss sich der Standard nicht anziehen lassen, aber natürlich, Leute, die nur ein bisschen oberflächlich lesen, werden vielleicht das so verstehen, aber selbst wenn man ihnen den Benefit of the Doubt gibt und sagt so, ja, ihr erklärt es ja eh, dass B12 supplementiert werden muss, muss man sagen, sie lassen ja vieles andere aus. Also B12 ist ja bei Weitem nicht der einzige potenziell kritische Nährstoff und die anderen werden eben dann nicht mehr genannt. Also man geht hier mit einem völlig falschen Bild vom Sachverhalt weg. Und auch ein gutes Beispiel, die DGE hat ja 2024 sogar einen neuen potenziell kritischen Nährstoff in ihre Liste der kritischen Nährstoffe aufgenommen, nämlich das Vitamin A, das Retinol. Das heißt, und das ist auch einer von mehreren Aspekten, warum es seltsam ist, dass die Position eher pro-veganer wird, wenn doch die Liste der kritischen Nährstoffe von Seiten der DGE sogar länger wird. Und eben, Retinol, Vitamin A ist ein Vitamin, das man so vorgeformt nur in tierischen Lebensmitteln findet und deren Eigensynthesekapazität im menschlichen Körper von Person zu Person sehr unterschiedlich ist, wie auch die DGE nun einige Jahre, nachdem wir schon darüber sprechen, auch zum selben Rückschluss gekommen ist, dass es eben für einige Personen nicht möglich ist, nur mit Beta-Carotin und anderen Carotinoid-Vorgängerstoffen den Vitamin A-Bedarf zu decken. Und EPA, DHA, die Omega-3-Fettsäuren, Arachidonsäure, Cholin, Mineralstoffe wie Selen, Zink, Jod, Eisen, Vitamin B2, Vitamin K2 und weitere natürlich werden da alle nicht genannt. Und zum Beispiel auch Vitamin K2 ist ein Vitamin, das wir so nicht in pflanzlicher Ernährung finden. Das ist ein bakterielles Produkt, findet man in tierischen Lebensmitteln und theoretisch in Natto, in diesem einen einzigen veganen Lebensmittel, das hierzulande niemand konsumiert. Vitamin D wäre auch ein Beispiel als quasi Prohormon, findet man als D3 ebenfalls nicht in der pflanzlichen Ernährung. Also das ist auf jeden Fall falsch, aber ich finde, den Vogel schießt ab, als es dann heißt, der Konsens, wie steht es im Wortlaut, der Konsens der Wissenschaftler ist, dass eine vegane Ernährung funktioniert, oder wie sagen Sie es?
Und auch in der Wissenschaft ist man sich einig, eine vegane Ernährung bringt klare gesundheitliche Vorteile.
Ja, und das ist also meilenweit davon entfernt, dass da ein Konsens herrscht. Wenn es einen Konsens, oder wenn man den Konsens, ein Konsens muss ja nicht heißen, dass 100% aller Ernährungsfachkräfte in dem Aspekt jetzt der gleichen Meinung sind, weil das wird man bei keinem Thema finden, sondern Konsens ist ja grundsätzlich mal die Mehrheitsmeinung, die vorherrschende Meinung der allermeisten Fachkräfte in dem jeweiligen Bereich. Und im Kontext der veganen Ernährung wird man ziemlich sicher einen Konsens finden, wenn man sich jetzt wirklich in der wissenschaftlichen Community an den Meinungsbildern orientiert, dass eine vegane Ernährungsweise im Gegensatz zu einer Mischkost, die gut gestaltet ist, natürlich mehr Nachteile als Vorteile bringt, weil die wenigen Vorteile gesundheitlicher Natur, die man bei der veganen Ernährung sieht, und das haben wir ja auch bei dem Status Quo Podcast besprochen, zu meinem Vortrag, die wenigen Vorteile wie das etwas geringere Diabetesrisiko beispielsweise, das wird negiert, wenn man für ein BMI, also für das Körpergewicht, korrigiert. Und ansonsten findet man primär, wie wir auch später noch besprechen werden, weil es ja auch ein vermeintlicher Mythos ist, der aber stimmt, eine schlechtere Knochenmineraldichte, höheres Frakturrisiko und auch zum Beispiel in der Adventist Health Study, die ja oft als Basis für die vegane Argumentation genannt wird, da sehen wir schon, dass die Veganer in einigen Aspekten besser als die Mischköstler abschneiden, aber dass die Vegetarier, Pesketarier und Flexitarier in vielen Aspekten noch deutlich besser abschneiden. Das heißt, es ist immer die Frage, mit wem vergleicht man es? Und zusätzlich, wenn man die sozioökonomischen Aspekte mit reinrechnen lässt und auch das höhere Interesse an gesunder Ernährung und gesundem Lebensstil insgesamt, die sich durch die veganen Bewegungen ziehen, dann sieht man, dass da gar nicht mal so viel an wirklich handfesten Vorteilen übrig bleibt. Und das muss es ja auch grundsätzlich nicht, weil eine vegane Ernährung in ihrer grundsätzlichen ethischen Position muss ja nur den Case schaffen, eine vegane Ernährung ist, wenn sie gut zusammengestellt ist, nicht ungesünder als eine gut zusammengestellte Mischkost. Das würde ja schon reichen, weil dann gäbe es ja keinen gesundheitlichen Grund und keine gesundheitliche Rechtfertigung, warum man dann Tierprodukte konsumiert. Das Problem ist halt nur, dass es diesen Vergleich nicht gibt und dass eine vegane Ernährung nur unter recht großen Aufwendungen mit der entsprechend ausführlicheren Supplementierung möglich ist, ähnlich gesund zu gestalten und dass es eben aufgrund genetischer Unterschiede für manche Personen/Personengruppen nicht wirklich möglich ist, auch mit einer ausführlicheren Supplementierung sich ähnlich gesund zu ernähren im Rahmen der veganen Ernährung. Also das ist viele Aspekte aus meiner Sicht, die hier mit reinspielen. Und es wird hier als vermeintlicher Mythos dargestellt, dass eine vegane Ernährungsweise den Nährstoffbedarf nicht immer decken kann. Aber gerade wenn man eben eine Stufe tiefer geht und neben den ganz klassisch essentiellen Stoffen, wo es auch einige gibt, wie B12, Vitamin K2 und weitere, wenn man ein bisschen tiefer geht und sich eben die Vitaminoide wie Cholin anguckt oder gewisse langkettige Omega-Fettsäuren wie DHA und ARA und weitere, dann wird einem schon bewusst, dass dieser vermeintliche Mythos mehr der Wahrheit entspricht, als wahrscheinlich die meisten vegan lebenden Menschen das gerne zugeben möchten.
Wegen des B12s, wegen meiner Aussage von vorhin, also es stimmt, dass im Artikel erwähnt wird, dass B12 supplementiert werden muss. Und interessanterweise, ich habe gerade gesehen, dass es online auch Kommentare zu dem Artikel gibt. Und da kommt eine Person auch zu demselben Schluss wie du eben, nämlich dass dieser Mythos sehr wohl richtig ist. Denn die Person schreibt unter Anführungszeichen, also sie zitiert den Artikel, eine Vitamin B12-Supplementierung ist unerlässlich. Und dann kommentiert die Person weiterhin, das heißt aber doch, dass der Mythos 1 schlicht richtig ist. Mit einer veganen Ernährung alleine ohne B12-Supplements ist eine Nährstoffdeckung nicht möglich. Also ja, alleine auf Basis vom B12 und anhand der Aussage aus dem Artikel mit dem Gedanken eben, dass eine Supplementierung nicht die Ernährung ist, kommt die Person eben auch schon zu dem Entschluss, dass der Mythos sehr wohl richtig ist.
Ja, voll. Und wie gesagt, wenn es jetzt um so einzelne Nährstoffe geht, finde ich, dann ist es natürlich falsch zu sagen, es ist falsch. Also es wäre falsch zu sagen, dass es falsch wäre, dass es keine Nährstoffengpässe bei veganer Ernährung gibt, weil das ist ja allein beim B12 ganz einfach Fakt. Aber natürlich wäre das auf prinzipieller Ebene noch kein Argument, die vegane Ernährung und vor allem die dahinterstehende ethische Position abzulehnen, weil dann ist so, ja, dann supplementier halt B12, ist günstig, ist weit verfügbar, ist relativ einfach. Das heißt, ich finde, dass sehr oft die Dinge, die man eigentlich sehr gut argumentieren könnte für die vegane Ernährung, oft auch nicht gut rübergebracht werden und man sich da oft Stolpersteine setzt mit Dingen, wo es eigentlich gar keine geben müsste. Und wenn dann noch fundierte andere berechtigte Kritik dazu kommt, dann schaut das Ganze halt nicht so gut aus. Aber eben, es ist halt spannend, dass, obwohl es ja noch gar nicht um die Carninutrients, um die langkettigen Omega-Fettsäuren und so weiter geht, trotzdem allein mit einem Blick auf die klassischen Vitamine eben schon klar wird, eine vegane Ernährung liefert einige Nährstoffe, nicht die man nur im Tier findet. Vitamin A wäre ein weiteres Beispiel, Vitamin K2 haben wir ja schon besprochen.
Der Absatz, den ich davor vorgelesen habe, von diesem Mythos, endet ja mit dem Satz, eine vegane Ernährung bringt klare gesundheitliche Vorteile, wie unlängst im Zuge einer Zwillingsstudie belegt wurde. Kannst du darauf noch kurz eingehen, bevor wir dann zum zweiten Mythos übergehen?
Gerne, ja. Also ich würde es auch etwas oberflächlicher halten, weil zum einen gibt es ein YouTube-Video, ein bisschen ausführlicheres von mir zu dieser Zwillingsstudie, und zum anderen kam auf Basis dieser Zwillingsstudiendaten unlängst, vor wenigen Wochen, eine weitere Publikation mit Schlagzeilen, wo es um das Thema der Alterung geht und den vermeintlichen Vorteilen, die die vegane Ernährung da bringt. Das heißt, wir werden im Rahmen der Podcast-Schlagzeilen in den nächsten Folgen da auch nochmal etwas ausführlicher, vor allem über die neuesten Zwillingsstudienergebnisse sprechen, werden aber auch noch die aktuellen, auf die sich jetzt dieser Artikel bezieht, auch noch besprechen. Aber grundsätzlich, was hat die Zwillingsstudie gemacht, beziehungsweise was glaubt man daran ablesen zu können? Die Zwillingsstudie hat, wie der Name schon suggeriert, Zwillinge getestet. Ein Zwilling hat eine vegane Ernährung bekommen, der andere Zwilling eine Mischkost. Und innerhalb der 8 Wochen Laufzeit, ich glaube, es waren 8 Wochen, nicht darauf festnageln, aber ich würde denken, es waren 8 Wochen, wurden eine kleine Anzahl an Parametern gemessen. LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin, TMAO, Trimethylaminoxid, und wenige Nährstoffparameter, B12 und Eisen, glaube ich, wurde gemessen und auf Basis dessen dann Aussagen getätigt. Nun ist es so, was ist passiert? Also HDL, das High-Density-Lipoprotein, Cholesterin hat sich reduziert, was grundsätzlich kein Vorteil ist, weil das HDL eher das gute Cholesterin ist. Das möchte man eher hoch haben. Dadurch, dass sich aber auch das LDL-Cholesterin reduziert hat, ist die Cholesterin-Ratio nur unmerklich verändert worden. Das heißt, da sehe ich jetzt auch kein Problem. Aber die oft rausposaunten Ergebnisse, eine vegane Ernährung hat in der Zwillingsstudie gezeigt, dass sie so viel besser ist, weil sie hat das LDL-Cholesterin reduziert, ist halt auch ein bisschen zu kurz gedacht, weil solange sich die Cholesterin-Ratio nicht merklich ändert und also das LDL sinkt und auch das HDL, ist dann nicht wirklich viel gewonnen. Und vor allem wurden wirklich wichtige Cholesterinparameter wie das LDLP zum Beispiel gar nicht gemessen. Es wurde eben nur LDLC gemessen. Das LDLP beziffert die Nummer der LDL-Partikel und korreliert in Studien deutlich stärker mit dem Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Und daher wäre das eigentlich der zu bevorzugende Parameter gewesen. ApoB, Apolipoprotein B hätte man messen müssen. Das wäre auch deutlich aussagekräftiger gewesen. Das heißt, die reine Reduktion des LDLs hier ist kein wirklich starkes Ergebnis. Und es ist auch nicht so, dass man keine mischköstliche Ernährung designen könnte, die ähnlich positiv auf die Cholesterinspiegel wirkt, wie es jetzt in diesem Fall die vegane Ernährung gemacht hat. Denn man kann die Ballaststoffzufuhr natürlich auch in der Mischkost erhöhen. Man kann das Fettsäurespektrum auch in der Mischkost modellieren, sodass es vorteilhaft für die LDL-Synthese ist. Und man kann natürlich die Cholesterinzufuhr ein Stück weit reduzieren, wobei die Nahrungskolesterinzufuhr ja eh nur einen sehr geringen Einfluss auf die Cholesterinspiegel hat. Wie gesagt, neben HDL und LDL-Cholesterin, wo es Veränderungen gab, gab es noch eine Veränderung im TMAO, im Trimethylaminoxid, die allerdings nicht statistisch signifikant war. Ebenso waren auch die Triglyceridwertveränderungen nicht statistisch signifikant. Und wie wir in, ich überlege gerade, einen der Schlagzeilenvideos, können wir dann auch in der Videobeschreibung verlinken, wo wir über TMAO gesprochen haben. Hast du im Kopf, was das für eine Episode war? Welche Zahl? War vor 2 oder 3 Podcast-Folgen?
Ja, sowas in die Richtung. Aber ja, ich suche das noch raus und pack's in die Shownotes.
Genau, da haben wir das besprochen. Und ohne das jetzt nochmal aufzuwärmen, weil man kann das ja in der Podcast-Episode nachhören, selbst wenn die TMAO-Werte statistisch signifikant sich unterschieden hätten, was auch hätte sein können, wenn vielleicht die Populationsgröße, also die Probandengruppe ein bisschen größer gewesen wäre oder die Laufzeit vielleicht ein bisschen länger. Aber der TMAO-Wert alleine ist ein sehr unaussagekräftiger Parameter für unter anderem eben die kardiovaskuläre Gesundheit oder Ähnliches, weil es, und das haben wir mittlerweile jetzt ja auch öfter gesehen, auch bei den endogenen Xylit- und Erythritol-Spiegeln. Genauso sehen wir das auch bei den endogenen TMAO-Spiegeln. Ja, die sind, wenn sie erhöht sind, in Studien assoziiert mit einem höheren Auftreten von diversen chronischen Erkrankungen und auch einer höheren Sterblichkeitsrate. Aber all diese Parameter sind quasi innocent bystanders, gibt es im Englisch das Wort. Es gibt im Deutschen da leider keine ganz schöne, adäquate Setzung. Aber im Endeffekt sind das Parameter, die sich im Krankheitsfalle erhöhen, die aber nicht die Ursache für die eigentliche Erkrankung sind, sondern sich im Rahmen von gewissen chronischen Erkrankungen eben erhöhen. Das heißt, ja, ein erhöhter TMAO-Spiegel ist ein Anzeichen für gewisse Erkrankungen, zum Beispiel auch für gewisse Nierenerkrankungen. Das heißt aber nicht, dass TMAO ursächlich die Nierenerkrankung verursacht. Dasselbe auch mit dem Xylit und dem Erythrit.
Ja, das war, glaube ich, damals das, wo ich das Beispiel gebracht habe zur Veranschaulichung mit dem Fieber, von wegen die Körpertemperatur ist erhöht, aber die erhöhte Körpertemperatur ist ja nicht die Ursache für die Erkrankung, sondern man hat irgendeine Infektion oder was auch immer, bekommt dadurch Fieber, die Körpertemperatur erhöht sich. Man kann anhand der Körpertemperatur feststellen, dass man krank ist, aber die Körpertemperatur selber ist ja nicht die Ursache für die Erkrankung.
Voll. Ich finde es weiterhin einen guten Vergleich. Falls irgendein Zuhörer, der Mediziner oder Medizinerin ist und der Meinung ist, dass das kein guter Vergleich ist, bitte Bescheid geben, weil ansonsten fange ich an, den Vergleich jetzt öfter zu wählen, weil ich finde ihn gut.
Martin, ein Freund von mir, der Arzt ist, kommt die Woche auf Besuch, den frage ich
dann mal. Ah, bitte. Martin soll das checken.
Die Folge, ich habe gerade nebenbei noch nachgeguckt, das war die Folge Episode 12 aus der zweiten Season mit dem Titel Irreführende Schlagzeilen. TMAO aus Cholin und Carnitin, wirkungslose Multinährstoffe etc. Also ja, die werden wir auch verlinken. Da besprechen wir das.
Genau, zurück noch zur Zwillingsstudie. Also das waren die Parameter, die sich verändert haben und auf Basis dessen beruhen all diese großspurigen Schlagzeilen, dass eine vegane Ernährung so viel gesünder wäre. Das ist alles, was passiert ist. Die Reduktion des LDL-Cholesterinspiegels, allerdings zu Lasten des HDL-Cholesterinspiegels und einer unmerklichen Veränderung der Cholesterin-Ratio, HDL zu LDL. Es gab eine nicht signifikante TMAO und eine nicht signifikante Triglycerid-Restreduktion. Und es gab eine aufgrund der ungefähr 200 Kalorien pro Tag reduzierten Ernährungsweise auch ein Gewichtsverlust, der natürlich auch auf gewisse Stoffwechselparameter wie die Glukosewerte, Insulinspiegel und weiteres sich positiv ausgewirkt hat. Das hat man auch gesehen. Aber all diese Veränderungen hätte man auch in der mischköstlichen Gruppe, wenn die eine ähnliche Gewichtsabnahme gehabt hätte, ebenfalls gesehen. Wenn die einen ähnlichen Ballaststoffgehalt gehabt hätte und wenn die eben insgesamt so zusammengestellt wäre, wie eine optimale Mischkost zusammengestellt wäre. Und was darüber hinaus noch ein bisschen schwierig ist, die einzigen zwei Nährstoffparameter, die gemessen wurden, Vitamin B12 und Eisen, glaube ich, war der zweite, haben sich reduziert. Wenig überraschend, weil die vegane Gruppe hier nicht ausreichend supplementiert hat. Und das ist in den 8 Wochen gar kein Problem, weil da gibt es genügend B12-Speicher, weil die ja vorher mischköstlich waren. Aber es zeigt eben das eigentliche Problem, über das nie gesprochen oder über das zu selten gesprochen wird. Nämlich, ja, es können sich gewisse Stoffwechselparameter günstig verändern, weil man sich in der veganen Ernährung meistens auch etwas kalorienreduzierter ernährt, wenn es eine vollwertige vegane Ernährung ist. Aber auf der anderen Seite hat man halt diese riesige Downside mit der schlechteren Nährstoffversorgung, mit vielen Nährstoffen, die hier natürlich auch nicht gemessen wurden. Und hätte man sämtliche Parameter gemessen, die relevant sind für eine tatsächliche Beurteilung der Ernährungsinterventionen in dieser Zwillingsstudie, dann wären die Schlagzeilen in die andere Richtung gegangen, weil dann hätte man gesehen, wie viele Nährstoffparameter sich zum Negativen verändert hätten, nicht nur die zwei gemessenen. Und dass die moderate Veränderung von eben den Glukosespiegeln und ähnlichen, die primär auf die Gewichtsreduktion zurückzuführen sind, sich jetzt nicht im selben Maße positiv entwickelt hätten, dass es diese Nährstoffengpässe gerechtfertigt hätte. Was jetzt heißt, dass man der veganen Gruppe nicht auch noch hätte eine breitere Nahrungsergänzung geben können, um eben diese Nährstoffdefizite auch auszugleichen. Das würde ich gar nicht sagen, das wäre natürlich möglich gewesen, aber es wäre eben halt deutlich komplexer und auch teurer gewesen und die Leute hätten halt deutlich mehr Pillen schlucken müssen. Da wäre wahrscheinlich dann die Compliance auch weniger gewesen, weil sie eben halt deutlich mehr Pillen hätten schlucken müssen. Und daher würde ich jetzt eben natürlich auch gar nicht per se die vegane Ernährung jetzt bashen. Es geht mir nur darum, diese unverhältnismäßig positive Berichterstattung über eine Studie, die insgesamt sehr unspektakulär ist und die überhaupt nicht so großartige Ergebnisse geliefert hat, die halt ins richtige Licht zu rücken. Hm.
Damit würde ich sagen, gehen wir zum Mythos Nummer 2 über. Oder hast du noch was?
Jawohl. Na, passt super.
Genau, der Titel von diesem Absatz lautet: Vegane Ernährung eignet sich nicht für Sport. Und weiters wird dann geschrieben: Das stimmt so nicht. Eine gut geplante vegane Ernährung kann alle notwendigen Nährstoffe liefern, um im Sport optimal leistungsfähig zu sein. Vielleicht erinnern Sie sich an den US-Dokumentarfilm The Game Changers zu genau diesem Thema, der 2018 viral ging. Die Netflix-Ernährungsdoku zeigte die Vorteile veganer Ernährung anhand zahlreicher Beispiele aus dem Profisport. Ultramarathonläufer, Kraftsportler und Profiathleten berichteten über die positiven Veränderungen, seit sie auf pflanzliche Ernährung umstellten. Im Zentrum steht bei dem Mythos, dass sich Veganismus nicht für sportliche Menschen eignen würde, wohl ein Nährstoff ganz besonders, das Eiweiß. Für viele Menschen sind Fleisch, Fisch und Milchprodukte nach wie vor die Haupteiweißquellen. Dabei gibt es zahlreiche pflanzliche Alternativen. Wer regelmäßig Hülsenfrüchte und Sojaprodukte wie Tofu, Tempeh oder Sojagranulat sowie Linsen und Bohnen konsumiert, kann dann auch mit veganer Ernährung optimal Muskeln und Kraft aufbauen. Was sagst du dazu, Nico?
Also mehreres. Zum einen gibt es mehrere Reviews zum Thema Vegan Diets in Exercise. Und da wird natürlich auch darauf hingewiesen, dass viele der, und hier sind wir wieder bei den Carninutrients, Kreatin, Carnitin, Carnosin, Taurin und weitere, die durch die Bank positive Effekte, ergogene Effekte, leistungssteigernde Effekte erzielt haben, in der veganen Ernährung nicht vorkommen. Weil das Nährstoffe sind, die man nur in einer relevanten, physiologisch relevanten Menge in Tierprodukten findet und deren körpereigene Synthese nicht in einem Maße stattfinden kann, wie man es über die Nahrung bekommt. Sprich zum Beispiel Kreatin ist die körpereigene Synthese irgendwo im Bereich von 700 Milligramm bis 1000 Milligramm ungefähr und über eine fleischbetonte Ernährung nimmt man ungefähr 2-3 Gramm, manchmal auch mehr Kreatin zu sich und diese Menge an Supplementierung, 2-3 Gramm, teilweise werden auch 5-6-7 Gramm supplementiert, haben eine stark leistungssteigernde der Wirkung auf die Muskelkraft, vor allem im Schnellkraftbereich, aber auch auf die kognitiven Fähigkeiten und weiteres. Und natürlich kann man all diese Stoffe in der veganen Ernährung supplementieren, aber das wird hier ja nicht berichtet, sondern es wird einfach nur gesagt, die vegane Ernährung kann den Nährstoffbedarf decken und das Einzige, was rausgenommen wird, ist das Protein. Und das werden aber all diese ergogenen Substanzen, die man überwiegend oder ausschließlich in Fleisch und anderen Tierprodukten findet, nicht genannt. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Und zum Thema Protein, das ja hier rausgestrichen wird, lässt sich auch noch sagen, dass es natürlich möglich ist, den Proteinbedarf so weit zu decken, dass man jetzt keine schweren Proteinmängel auch bei einer durchschnittlich gut zusammengestellten veganen Ernährung befürchten muss. Aber gerade wenn es um kompetitive Athleten geht, wenn es darum geht, aus der Ernährung das Maximum rauszuholen und die körperliche Leistungsfähigkeit maximal zu steigern, dann ist es auch in Bezug auf Protein ein wichtiges Thema zu erwähnen, dass die vegane Ernährung oder die rein pflanzliche Ernährung in dem Kontext natürlich einen Nachteil bringt, dass zum einen viele der Proteinträger auch ziemlich ballaststoffreich sind. Das heißt, man kann einmal versuchen, die gleiche Menge an Protein, die jetzt jemand aus Rindfleisch oder aus Mozzarella oder anderen Käse zu sich nimmt, über Hülsenfrüchte zu nehmen. Also dann wird einfach zu satt sein aufgrund der Sättigungswirkung. Und andere proteinreichere, etwas höher verarbeitete Lebensmittel, sei es eben Proteinpulver, sei es Fleischersatz und ähnliches, ist natürlich deutlich weniger nährstoffreich, als es jetzt tierische Proteine sind. Und andere hochproteinhaltige Lebensmittel wie Seitan, Tofu, Tempeh sind natürlich gute Quelle für hochwertige Proteine. Sie sind aber auch nährstoffärmer, als es die tierischen Äquivalente sind. Und gerade die Sojaprodukte, die wirklich gute Proteinquellen sind, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil ab einer gewissen Menge dann auch die Isoflavone, die sekundären Pflanzenstoffe mit östrogenähnlicher Wirkung, ab einer gewissen Menge auch östrogenähnlich eben wirken können und negative Effekte haben können. Das ist bei den normalen Verzehrsmengen 1, 2, 3 Portionen am Tag nicht das Thema. Aber wenn du plötzlich als ambitionierter Athleten, der je nach sportlicher Betätigung bzw. je nach Disziplin irgendwo im Bereich zwischen 1,2, 1,5, 1,7 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht liegt, der wird, wenn er so viel Tofu und Tempeh und andere Sojaprodukte essen würde, um hier mit dieser guten Sojaproteinquelle den Bedarf zu decken, wird er zu hohe Mengen an Isoflavonen zuführen. Und wir haben 2023, also relativ aktuell, kam im Juli eine neue Nitrogen Balance Study, also eine Stickstoffbilanzstudie raus, die zeigte, dass die vorgeschlagene 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht für die Normalbevölkerung, also das sind jetzt keine Athleten gewesen, sondern eine, wie sie sagen, minimally active Vegans, die also keinen erhöhten Proteinbedarf haben, dass selbst für diese minimalaktiven Probanden die Menge der DGE für Mischkost, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die bei Mischkost zu einer positiven Stickstoffbilanz führt, bei den veganen Personen, bei den veganen Probanden nicht zu einer positiven Stickstoffbilanz geführt hat und entsprechend eine etwas höhere, roundabout 0,9 bis 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, also ungefähr 10-20%ige Erhöhung, notwendig ist, um bei diesen minimal aktiven Personen eine positive Stickstoffbilanz zu bewirken. Und wenn wir jetzt eben von sehr sportlich aktiven Personen ausgeht, dann ist es so, dass deutlich mehr Protein, weil dann, wenn man plötzlich eben von 1,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht spricht, ist natürlich so eine 10%ige Erhöhung insgesamt auch mehr dann absolut gesehen, als wenn man jetzt von 0,8 ausgehen würde. Und das heißt, wie gesagt, dass es nicht möglich ist, aber die Idee, dass die vegane Ernährung gegenüber einer ausgewogenen Mischkost-Sporternährung irgendwelche Vorteile bringt, also es gibt keinerlei Daten, die das nahelegen. Und wenn man sich die Datenlage anguckt, ist das eher das Gegenteil der Fall. Und sich dann auf so Dokumentationen wie Game Changers zu beziehen, hält natürlich A einer wissenschaftlich kritischen Betrachtung den Stand. Aber selbst wenn man sich die Game Changers anguckt, da wird ja auch einiges zu dem Thema gesagt, muss man auch hier sagen, mehrere Aspekte. Zum einen werden wir sicherlich nochmal eine Game Changer Besprechung machen im Detail, weil da gäbe es sehr viel zu sagen. Game Changers hat ja den Anspruch zu zeigen, dass eine vegane Ernährung, eine vegane Sporternährung wirklich besser funktioniert als eine mischköstliche Ernährung. Aus meiner Sicht hätte sich die Doku viel mehr Gefallen gemacht, wenn sie einfach nur den Case machen möchte. Pass auf, du musst keine tierischen Produkte konsumieren, um gleich leistungsfähig zu sein wie der Mischköstler, weil wenn das der Fall wäre, würde ja auch auf der ethischen Ebene das Argument wegfallen, dass man sagt, ich ernähre mich von Tierprodukten, um leistungsfähiger zu sein. Und selbst da hätte man sich schwer getan, wirklich sauber darzustellen, dass das der Fall ist. Aber die Idee, dass man versucht darzustellen, dass die vegane Ernährung besser ist, man sich die, und das guckt man im Detail dann noch an bei der Besprechung, damit das funktioniert hat im Rahmen der Doku, musste natürlich wahnsinnig viel gegensätzliche Literatur weggelassen werden. Die paar Versuche, die sie gemacht haben, ziemlich manipuliert werden und vom Studiendesign her so konzipiert sein, damit halt genau das rauskommt, was sie haben wollten. Und hätte man die Studien ein bisschen sauberer durchgeführt, wären die Ergebnisse ebenfalls nicht rausgekommen. Und insgesamt halt ist das ein Spielfilm, der natürlich an allen Ecken und Enden kürzen muss, um einen schönen Narrativ zu haben. Und Game Changer spricht ja grundsätzlich immer vom Plant-Based Diet. Und immer wenn es eben um den Aspekt der gesundheitlichen Argumente geht, werden dann plötzlich alle möglichen Studien bei Game Changers zu einer pflanzenbasierten Ernährung zitiert, die ja dann nicht rein vegan ist, sondern durchaus auch moderate Mengen an Tierprodukten haben kann, die ja einen großen Einfluss auf die Nährstoffzufuhr haben. Wann immer man aber dann eben die vegane Ernährung positiv hervorheben möchte, dann spricht man plötzlich von The Game Changers, von einer veganen Ernährung. Und das ist auch wirklich wichtig, die Differenzierung zu sehen. Und nur wenn in einer Studie von Plant-Based gesprochen wird, heißt das nicht, dass das eine vegane Probandengruppe war. Im Gegenteil, in den allermeisten Fällen ist Plant-Based eine pflanzenbasierte Ernährung. Zum Teil sehen wir sogar, dass in manchen Studien mit vermeintlichen Veganern in den Fragebögen sogar dann schon von Veganern gesprochen wird, wenn sie seltener als einmal die Woche ein Tierprodukt essen. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man Studienergebnisse zitiert, die wirklich das untersucht haben, von dem man spricht, eben von rein veganen Personen, beziehungsweise in dem Fall von rein veganen Athleten. Und die Game Changers Doku ist im Kontext einer wissenschaftlichen Besprechung der Sporternährung allgemein und der veganen Sporternährung speziell nichts, was man wirklich ins Feld bringen kann, um irgendwelche sinnvollen Argumente darauf aufzubauen.
Würdest du jetzt unabhängig von der Game Changers Doku den Mythos mit dem Titel eben vegane Ernährung eignet sich nicht für Sport trotzdem, also würdest du dem zustimmen oder nicht? Weil, also es ist ja eben, wie du gesagt hast, das eine zu sagen, es ist gleich gut, etwas anderes zu sagen, es ist besser. Würdest du sagen, es kann gleich gut sein, wenn es sehr gut geplant ist?
Wenn es sehr gut geplant und sehr gut supplementiert ist und die Ernährungsweise auf eine Person trifft, die auch genetisch gut adaptiert ist, darüber haben wir auch schon mehrfach gesprochen, dass ja die genetischen Setups sehr stark auch darüber entscheiden, wie gut oder weniger gut eine rein pflanzliche Ernährung verträglich ist. Wenn wir Individuen haben, die das gut vertragen, die Supplementierung gut ist, die Kostzusammenstellung gut ist, dann funktioniert das auf jeden Fall. Es gibt natürlich keine Head-to-Head-Vergleiche, die jetzt zeigen könnten, ob die Person nicht vielleicht trotzdem ein bisschen bessere Leistung hätte mit den Tierprodukten, aber das ist eben spekulativ. Von daher würde ich sagen, es gibt definitiv Personen, die eine gute physische Leistungsfähigkeit erreichen können. Plus, man muss ja auch sagen, die allerwenigsten Leute sind Hochleistungs-Profisportler, wo es wirklich auf wenige Prozent angeht. Für all die ambitionierten Freizeitsportler stellt sich die Frage ja überhaupt nicht. Grundsätzlich aber muss man eben unterscheiden, wenn man jetzt sagt, wenn man rein aus ernährungsphysiologischer Sicht auf das Thema blickt, dann muss die Antwort heißen, nein, sie ist nicht geeignet, weil sie immer einen Mehraufwand mit sich bringt, weil man immer einen Mehraufwand an Supplementen hat und weil damit der Athlet natürlich einen höheren insgesamt Aufwand hat. Wenn man jetzt aber nur sagt, naja, der Athlet möchte das aber tun aus zum Beispiel ethischen Überlegungen heraus und er ist bereit, diesen Mehraufwand zu betreiben und mehr zu supplementieren und er ist aus genetischen Aspekten heraus geeignet für diese Art der Kostzusammenstellung, dann kann das für ihn wunderbar funktionieren. Daher ist es so fraglich, wie, mit welcher Brille man auf die Fragestellung blickt, weil dann wird man zu unterschiedlichen Rückschlüssen kommen.
Okay. Dann würde ich zum dritten Mythos, der in dem Artikel besprochen wird, überleiten, außer du hast da noch etwas?
Bitte, gerne, bitte.
Okay, der dritte Mythos lautet, vegane Ernährung schadet den Zähnen und den Knochen. Weiters wird dann geschrieben, der Mythos hält sich hartnäckig. Stichwort Calcium. Ein Grund dafür ist wohl eine Studie, deren Ergebnis für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Das Risiko für Knochenbrüche sei bei Veganerinnen und Veganern um 43% erhöht, schreiben die Forschenden. Sie betonen aber auch, dass die Studie zu klein und das Rechenmodell nicht ausreichend belegt sei, um eindeutige Rückschlüsse der Ernährungsform auf die Knochendichte ziehen zu können. Die Studie liefere also lediglich Hinweise darauf, dass es einen Zusammenhang geben könnte, schreiben die Wissenschaftler. Sollen wir das separat behandeln, also die Zähne und die Knochen, oder geht das sowieso in einem?
Grundsätzlich kann man das im weitesten Sinne gemeinsam behandeln, weil Aspekte, die wichtig für die Knochengesundheit, auch wichtig für die Zahngesundheit sind. Aber natürlich leidet die Zahngesundheit unter einer schlechten Mundhygiene, die Knochengesundheit leidet darunter nicht. Das heißt, bei der Zahnqualität, da spielen dann noch viel mehr Störfaktoren rein. Von daher würde ich jetzt gar nicht groß über die Zahnthematik sprechen, weil die Knochenthematik auch generell wichtiger ist, besser erforscht ist und auch besorgniserregender ist. Und
also kurz noch, der Artikel, Zahngesundheit eben relevanter, wie du dich ernährst, putzt du mehrmals täglich die Zähne, wie viel Zucker konsumierst du etc., meinst du das?
Genau, immer natürlich ist die Nährstoffzufuhr sehr wichtig für die Qualität des Zahnschmelzes, für die Qualität der Zähne, aber zusätzlich kann eine Person mit einer recht guten Nährstoffversorgung, aber sehr schlechter Mundhygiene vielleicht schlechtere Zahngesundheit erreichen als eine Person mit etwas schlechterer Nährstoffzufuhr für die Zahnqualität, aber einer etwas genaueren, besseren Mundhygiene. Das heißt, da spielen einfach mehr Faktoren rein. Und natürlich gibt es auch in Bezug auf die Knochengesundheit Einflussgrößen abseits der Nährstoffzufuhr und der Ernährung. Man denkt jetzt an regelmäßiges Krafttraining, das gut für die Knochengesundheit ist, also gut für die Knochenmineraldichte und damit schützend für das Frakturrisiko. Höheres Körpergewicht ist ein Schutzfaktor für die Knochen, und zwar egal, ob man übergewichtig ist und sehr viel Fett mit sich rumträgt oder sehr stark gut ausgeprägte Muskulatur hat. Grundsätzlich jede Art von Gewicht ist ein positiver Faktor für die Knochenmineraldichte. Natürlich wirkt das überschüssige Körperfett bei Übergewichtigen auf viele andere Erkrankungen negativ, aber rein in Bezug auf die Knochenmineraldichte ist grundsätzlich einmal jede Art von Zusatzgewicht positiv. Das heißt, man muss sich den BMI der Probanden angucken. Aber hier spielt die Ernährung und die Nährstoffzufuhr eine sehr deutliche Rolle. Und man kann eben für andere Faktoren wie BMI und sportliche Betätigung deutlich leichter korrigieren und adjustieren, als das jetzt für die Mundhygiene der Fall ist. Und aus meiner Sicht von allen vier Mythen, die Sie besprechen, ist das der unglücklichste, weil Sie hier wirklich einfach wahnsinnig schlecht recherchiert haben und völlig falsche Annahmen treffen. Zum einen einmal, es wird hier von Knochengesundheit gesprochen und dann Stichwort Kalzium genannt. Das ist ein bisschen wie Sport, Stichwort Protein. Ja, Proteine sind wichtig für die physische Leistungsfähigkeit, aber die ganzen anderen Nährstoffe, die Carnutrients besprochen, aber auch viele andere essentielle Nährstoffe, spielen eine tragende Rolle für die Leistungsfähigkeit. Und auch bei der Knochenmineraldichte, bei der Knochengesundheit, spielt neben Calcium Vitamin D3, Vitamin K2, Proteine, verschiedene Aminosäuren und eine ganze Reihe an Nährstoffen eine zentrale Rolle. Und alleine die Calciumzufuhr nach oben oder nach unten zu geben, ist ein Einflussfaktor, aber nicht der einzige. Und von daher müsste man da viel mehr Nährstoffe besprechen als nur Calcium. Aber selbst wenn man nur Kalzium bespricht, sieht man, dass in den Studien durchweg die Kalziumversorgung der veganen Probanden unzureichend ist und das sicherlich mit ein Einflussfaktor darauf ist, dass die Knochengesundheit hier bei den Probanden leidet. Und der zweite große Fehler, es wird sich hier ja nur auf eine Studie bezogen, man kann die auch bei dem Artikel anklicken, dann kommt man auf die sogenannte RBVD-Studie. Risks and Benefits of Vegan Diets. Und ja, die zeigte ebenfalls eine schlechtere Knochengesundheit. Und natürlich müsste man, wenn das die einzige Studie wäre, die das zeigt, in der Interpretation sehr vorsichtig sein, aufgrund der Probandengröße und weiterem. Aber das ist ja bei weitem nicht die einzige Studie. Schon 2019 kam eine große Meta-Analyse zum Thema der Knochengesundheit bei unterschiedlichen Ernährungsweisen raus. Und hier wurden 20 Studien mit über 37.000 Probanden inkludiert. Und hier zeigte sich auch schon, dass im Vergleich mit den Omnivoren die Veganer und auch die Vegetarier eine geringere Knochenmineraldichte zumindest an gewissen Stellen hatten und die Veganer auch eine höhere Frakturrate aufwiesen. Und ein Jahr später kamen die Ergebnisse der Epic Oxford Study mit über 50.000 Probanden raus. Und hier hatten die Veganer im Vergleich zu den Mischköstlern eine Hazard Ratio von 2,31. Das heißt, die Veganer hatten ein mehr als doppelt so hohes Risiko für Frakturen im Vergleich zu den Mischköstlern. Und wir haben auch mehrere Studien mittlerweile mit veganen Kindern und Jugendlichen, die ebenfalls eine niedrigere Knochenmineraldichte aufweisen. Also wir beziehen uns in diesen Aussagen absolut nicht nur auf diese eine RBVD-Studie. Wir haben ja insgesamt einen sehr großen, umfangreichen Body of Evidence mit qualitativ hochwertigen Studien, die gut gepowert sind, die durch die Bank das zeigen und belegen, dass eine vegane Ernährung, wenn sie nicht sehr gut geplant und umgesetzt ist, zu Lasten der Knochengesundheit geht. Und natürlich ist es auf prinzipieller Ebene möglich, die genannten Stoffe mit Einfluss auf die Knochengesundheit zu supplementieren, weil einige davon kriegt man nicht ausreichend über pflanzliche Lebensmittel, aber es wäre möglich, viele der Stoffe zu supplementieren, aber das muss man erstmal machen. Es ist aufwendiger, es ist teurer. Die meisten Leute kennen sich jetzt nicht so gut mit Ernährung aus. Und daher zeigt sich eben, dass es überhaupt kein Mythos ist, sondern ein wichtiger Aspekt, der in dem Gespräch über vegane Ernährung viel zu oft ignoriert wird und viel zu oft klein gespielt wird, dass die Knochengesundheit da sehr darunter leiden kann. Vor allem, wenn wir dann ein bisschen weiterdenken an Frauen, die sich Zeit ihres Lebens vegan ernähren, im Rahmen der Menopause dann auch noch absinkende Östrogenspiegel haben. Da haben wir schon bei den mischköstlichen Frauen ein Problem, dass teilweise ein Prozent an Knochendichte pro Jahr verloren geht, wenn die nicht wirklich gut aufpassen und sich entsprechend gut verhalten. Und noch höhere Ergebnisse werden wir wahrscheinlich, oder noch schlechtere Ergebnisse werden wir bei den postmenopausalen Frauen sehen, wenn in den nächsten Jahrzehnten dann weitere Studien zu dem Thema dann publiziert werden. Und daher würde ich wirklich zu großer Vorsicht raten, vor allem für Frauen dann ab der Menopause, aber auch natürlich vor allem bei den Kindern und Jugendlichen, weil wir sehen ja, dass die Knochenmineraldichte, die sogenannte Peak Bone Mass, also das Maximum an Knochendichte, das man als Mensch erreichen kann, sich im Bereich der Mitte, Ende 20er Jahre festigt. Das heißt, man kann bis Mitte, Ende 20, je nach Person, kann man Knochenmineraldichte aufbauen durch die richtigen Nährstoffe, durch Krafttraining und weiteres. Und danach kann man nur gucken, dass man die Knochendichte gut erhält und nicht weiter abbaut. Und wenn man jetzt eben das Problem hat, dass man als Kind, als Jugendlicher von den Eltern nicht gut vegan ernährt wurde, dann startet man schon mit einem viel geringeren Ausgangsniveau an Knochendichte. Und sollte diese Menge an Probanden, die jetzt ja als Kinder, Jugendlicher untersucht wurden, auch noch in den nächsten Jahrzehnten als Erwachsene untersucht werden, dann fürchte ich, wird man nicht nur eine Hazard Ratio von 2,3 sehen, was schon absurd ist. Das sind Zahlen, die wirklich sehr selten vorkommen, dass man solche Hazard Ratio sieht, sondern die werden noch höher sein, weil wir hier ja aktuell Veganer untersuchen, die nicht schon seit ihrem Kindesalter an vegan sind, sondern meistens erst in den 20er, 30er, 40er Jahren vegan wurden und entsprechend davon profitieren, dass ihre Eltern sich noch mischköstlich ernährt haben, sie in den ersten Lebensjahr vegan ernährt wurden. Wenn wir jetzt wirklich vegane Eltern haben, die ihre veganen Kinder Zeit ihres Lebens vegan ernähren und man die untersucht, wenn es dann zukünftig genügend Probanden für sowas gibt und die auch willig sind, sich untersuchen zu lassen, dann fürchte ich, und ich wünschte, es wäre anders, aber ich fürchte und gehe sehr davon aus, dass wir dann noch größere Probleme unter anderem in der Knochengesundheit, aber auch in anderen Parametern sehen werden.
Du hast ja jetzt davon gesprochen, dass Calcium ein Aspekt der Knochengesundheit ist, dass es noch viele weitere Aspekte gibt, aber wenn man jetzt auf das Calcium achtet, was sind denn hier gute pflanzliche Quellen, die man heranziehen könnte, um die Calciumversorgung sicherzustellen? Gibt es irgendeinen besonderen Punkt, auf den man achten sollte bei der Kostzusammenstellung, um zumindest den Calciumbedarf zu decken?
Ja, grundsätzlich wäre es der Verzehr von angereicherten Pflanzenmilchalternativen und anderen pflanzlichen Alternativen zu Milchprodukten, wobei man hier ja auch so ehrlich sein muss und sagen muss, dass es sich bei angereicherten Lebensmitteln ja auch um Supplemente in Lebensmittelform handelt. Wenn man die weglässt, wenn man also keine pflanzliche Milch mit Kalzium hat, dann wird man merken, dass es schwierig ist, die 800 bis 1000 Milligramm zu erreichen, die die Fachgesellschaften berechtigterweise vorschlagen, weil generell jede Ernährungsweise, auch eine mischköstliche Ernährungsweise ohne klassische Kuhmilch oder Schafsmilch oder Ziegenmilchprodukte relativ Schwierigkeiten hat, so viel Kalzium zu liefern. Natürlich, es gibt gewisse Mineralwässer, die sehr kalziumreich sind, mit denen kann man das decken. Es gibt wenige Regionen in Deutschland, die auch recht kalziumreiches Mineralwasser haben. Das heißt, da mag das auch besser funktionieren. Aber grundsätzlich liefern die meisten, in dem Fall pflanzlichen Ernährungsweisen, aufgrund der Exklusion von den tierischen Milchprodukten, zu wenig Kalzium. Und zweiter Aspekt wäre vielleicht auch, dass man die Frage aufwerfen muss, ob denn die Bioverfügbarkeit von Kalzium, jetzt das anorganisch zugesetzte Kalzium oder das anorganische Kalzium in den Wässern, ob das die gleiche Bioverfügbarkeit hat, wie jetzt die tierischen Kalziumlieferanten das haben. Und natürlich die tierischen Kalziumlieferanten kommen mit einem sehr wichtigen Stoff gemeinsam, der die Kalziumabsorption erhöht, nämlich sind alles proteinreiche Lebensmittel. Und wir wissen, dass Protein, eine höhere Proteinzufuhr gleichzeitig mit der Kalziumzufuhr diese erhöht. Und natürlich kann man in der veganen Ernährung auch proteinreich essen. Man kann Protein supplementieren. Es gibt bei Watson jetzt auch Aminosäuren mit Schwerpunkt auf die Aminosäurenzusammensetzung für vegan lebende Menschen. Es gibt die Proteinpulver bei dir. Also das kriegt man schon hin. Aber man muss eben erneut halt ein bisschen mehr drauf gucken. Wenn man jetzt keine angereicherten Pflanzenmilchsorten hat, wenn man jetzt kein sehr kalziumreiches Mineralwasser hat, wenn man jetzt nicht regelmäßig Brennnessel oder andere Wildkräuter mit sehr hohem Kalziumgehalt isst, sondern sich halt normal ernährt, wie die meisten Menschen sich vegan ernähren, dann wird man einmal hochrechnen wollen, bitte, wie viel Kalzium man bekommt. Und man wird meistens merken, dass es irgendwo im Bereich von 400 bis 600 Milligramm bleibt. einige leider auch unter 400 und man sollte eben zumindest auf 800 kommen und dann wäre meine Empfehlung entweder sich ein offenes Kalzium- und Bisglycinatpulver zu nehmen, gibt es ja auch bei Watson, das kann man in jegliches Essen reingeben oder seit kurzem gibt es ja auch die Kalziumkapseln, wenn man jetzt sagt, ich möchte das Pulver nicht, das ist mir zu nervig, kann man auch die Kalziumkapseln nehmen, aber es wäre sehr sinnvoll, neben eben Protein und einer guten Vitamin D und einer guten Vitamin K-Versorgung darauf zu achten, dass man genügend Kalzium in der Ernährung hat oder es supplementiert, wenn es nicht der Fall ist.
Vielen Dank für die Ausführung. Ich hoffe, das hilft der ein oder anderen Person. Dann würde ich jetzt mit dem Mythos Nummer 4 weitermachen. Und zwar lautet dieser, Fleischersatzprodukte wie Sojawürstel oder Seitanschnitzel sind ungesund. Hier wird in dem Artikel weiters geschrieben. Vegan bedeutet nicht gleich gesund, so viel ist klar. Bei manchen pflanzlichen Fleischalternativen handelt es sich um hochverarbeitete Produkte, die in großen Mengen genossen sicherlich alles andere als gesund sind. Dennoch könne man nicht pauschal sagen, dass Fleischersatzprodukte grundsätzlich ungesund seien. Viele dieser Produkte enthalten hohe Mengen Salz und durch die teilweise hohe Verarbeitung können wertvolle Nährstoffe wie Vitamine oder sekundäre Nährstoffe verloren gehen. Jedoch liefern sie auch hochwertige Proteine. Die Qualität von Fleischersatzprodukten variiert von Produkt zu Produkt sehr stark. Es gehe aber dabei ohnehin nicht um einzelne Produkte. Ob ein Lebensmittel gesundheitsförderlich ist oder nicht, sei immer im Kontext der gesamten Ernährung zu betrachten. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und verschiedenen Proteinquellen ist, bildet die Grundlage für eine gesunde Ernährung. Fleischersatzprodukte können in angemessenen Mengen Teil einer gesunden Ernährung sein. Wie siehst du das, Nico? Sind Fleischersatzprodukte wie Sojawürstel oder Seitanschnitzel ungesund?
Nee, sind sie auf jeden Fall nicht auf prinzipieller Ebene. Und ich muss auch sagen, der Teil, dieser vierte Mythos, der wurde auch gut besprochen. Also da würde ich weitestgehend zustimmen, was gesagt wurde. Hätte auch nur wenige Ergänzungen, die verständlicherweise im Rahmen von so einem Artikel, der ja kurz und knackig sein soll, natürlich auch keinen Platz finden. Von daher habe ich da absolut gar keine Kritik zu diesem Aspekt. Er greift wichtige Punkte auf, dass eben vor allem die Gesamtkostzusammenstellung darüber entscheidet, welche gesundheitliche Auswirkungen die Gesamternährung hat und dass pflanzliche Fleischalternativen, nicht alle, aber die meisten, recht hoch im Proteingehalt sind, spricht auf jeden Fall dafür, wenn man ansonsten seinen Proteinbedarf nicht so gut decken kann, die aus diesem Aspekt heraus zu inkludieren. Und wie viel Salz oder Lebensmittelzusatzstoffe jetzt in den Fleischalternativen stecken, da kann man zum einen eben keine generalisierenden Aussagen treffen, weil es da wirklich große Unterschiede gibt. Und man muss auch sagen, dass beispielsweise ein bisschen höherer Salzgehalt jetzt auch nicht das große Problem ist. Denn wie wir auch in aller Ausführlichkeit, wir wollen Sie vielleicht gerne auch verlinken, in der Folge, in der Podcast-Episode zum Thema Salz besprochen haben oder ich auch in meinem YouTube-Video bespreche, ist ja die Salzzufuhr vor allem im Kontext der Kaliumzufuhr und anderer Nährstoffe zu sehen. Das heißt, dieses sehr restriktive, sehr reduktionistische Bild. Man muss auf den letzten Milligramm sein Salz tracken und mehr Salz ist, also mehr Salz, nicht das Salz aus dem Meer, mehr Salz ist automatisch immer schlecht, ist auch nicht so zu sehen. Vor allem, wenn man sportlich aktiv ist und recht viel schwitzt, da ist die Natriumausscheidung relativ hoch. Daher muss der Salzgehalt da gar kein Problem sein. Und die Lebensmittelzusatzstoffe,
ja. Kurz für alle, die, also ich glaube nicht, dass das jeder Person geläufig ist, Natrium. Also Salz ist ja nichts anderes als Natriumchlorid, weil du gerade von Natrium gesprochen hast. Nicht, dass man sich wundert, was hat jetzt Natrium mit Salz zu tun.
Genau, wie du sagst. Also Salz ist Natriumchlorid und ein Natriumüberschuss bei, und das ist wichtig, bei gleichzeitiger Kaliumunterversorgung kann zu einem Natrium-Kalium-Ungleichgewicht führen. Und entsprechend sehen wir, dass in den westlichen Ländern, wo wir viele dieser Salzverzehrserhebungen haben, da sehen wir tatsächlich einen Zusammenhang zwischen erhöhter Salzzufuhr, erhöhtem Natriumlevel und zum Beispiel Hypertonie. Das heißt aber nicht, dass per se diese Menge an Salz das in jedem Fall auslöst, sondern primär wäre hier aus meiner Sicht wichtig, weil Kalium ja auch noch andere wichtige Eigenschaften oder wichtige Funktionen im menschlichen Körper hat, die Kaliumzufuhr zu erhöhen. Und auch dafür gibt es natürlich eine Lösung bei Watson. Es gibt ja das Kaliumsalz, dadurch, dass es eben mehr Kalium enthält, automatisch indirekt auch die Natriumzufuhr reduziert und eben sicherstellt, dass man ausreichend Kalium zuführt. Und dann, angenommen zum Beispiel, es würden zukünftig Fleischalternativenhersteller mit solchen Kaliumsalz ihre Produkte anreichern, dann wäre das ein riesengroßer Vorteil und dann würden sie eben nicht nur weniger Natrium, sondern auch mehr Kalium haben. Aber noch einmal, Salz ist wirklich nicht das große Thema. Zumindest ist es das nicht so, wie es oft medial dargestellt wird, sehr vereinfacht. Und die Lebensmittelzusatzstoffe bzw. die hohe industrielle Verarbeitung sind natürlich zwei Punkte, die man gerne besprechen kann, die aber in der Menge, in der Fleischalternativen gegessen werden, nicht wirklich ins Gewicht fallen, wenn die Ernährung insgesamt ausgewogen, vollwertig und nährstoffbedarfsdeckend ist, weil einmal grundsätzlich auf prinzipieller Ebene der Grad der Verarbeitung einmal nichts mit dem gesundheitlichen Wert zu tun hat. Natürlich ist es oft so, dass diese highly processed foods, die man also quasi nicht mehr in der eigenen Küche herstellen kann, dass die in den vielen Fällen damit einhergehen, dass der Nährwert wirklich gering ist und dass auch gewisse Lebensmittelzusatzstoffe verwendet werden, die manche Personen nicht so gut vertragen. Der ein oder andere wird vielleicht auch in Zukunft noch einmal aus der Liste der zugelassenen Lebensmittelstoffe verschwinden. Haben wir in der Vergangenheit immer wieder mal gehabt, dass gewisse Farbstoffe oder gewisse Konservierungsmittel aus dieser Liste der zugelassenen Stoffe weggefallen sind. Das muss man gucken. Aber in der Menge im Rahmen insgesamt gesunder Ernährung sollten die aktuell zugelassenen da aus meiner Sicht kein Problem sein. Und manche Fleischalternativen sind eben gar nicht so hoch verarbeitet. Daher muss man eben immer im Einzelfall darüber sprechen. Aber per se eben nochmal der Hinweis, braucht man ja nur darüber sprechen, Tempeh ist ein weitestgehend hochverarbeitetes Lebensmittel, Tofu ist hochverarbeitet, Seitan ist hochverarbeitet, Miso-Paste ist hochverarbeitet. Das kann man alles nicht so in der Natur finden. Aber es sind zumindest eben alles Lebensmittel, die man so auch zu Hause in der eigenen Küche herstellen kann. Und auch hier, die Küche per se ist natürlich nicht der Parameter für den gesundheitlichen Wert, aber es ist in den meisten Fällen ein ganz guter Orientierungswert, dass man sagt, wenn man das selber in der eigenen Küche noch mit den überschaubaren Lebensmittel, Zusatzstoffen bzw. Verarbeitungsmethoden hinkriegt, dann ist die Chance nicht so schlecht, dass es kein hochverarbeitetes Lebensmittel ist oder kein ultra-processed food. Und bei den wirklich ultra-hochprozessierten Lebensmitteln muss man eben ein bisschen genauer hingucken. Auch da sind nicht alle schlecht. Aber sie sollten auf jeden Fall nicht den Großteil der Ernährung bilden, weil sie meistens schon relativ nährstoffarm sind.
Aber grundsätzlich können Fleischersatzprodukte, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, in einer gewissen Menge den veganen Speiseplan auf jeden Fall ergänzen und gleichzeitig eben eine gute Quelle für Protein darstellen.
Ja, genau, auf jeden Fall. Letzter Punkt vielleicht noch, man darf natürlich nicht den Fehler machen, wenn man sich bisweilen vielleicht mischköstlich ernährt hat und Fleisch gegessen hat und sich dann vegan ernährt und quasi das Fleisch durch die Fleischalternativen austauscht, davon auszugehen, dass die insgesamte Nährstoffdichte dieser Fleischalternativen auch nur ansatzweise äquivalent mit dem klassischen tierischen Fleisch wäre. Das heißt, ja, es kann sein, dass der Proteingehalt vergleichbar hoch ist. Je nachdem, aus welchen Rohstoffen es besteht, beziehungsweise was auch noch angereichert wurde, kann es auch sein, dass der Gehalt vielleicht an B12 oder Eisen durch die Anreicherung auch ähnlich hoch ist. Aber insgesamt ist die Nährstoffdichte dieser Fleischalternativen deutlich geringer. Und wenn man eben Fleisch durch Fleischalternativen austauscht, muss man darauf gucken, welche Nährstoffe man dadurch geringer zuführt. Und die sollte man dann eben über andere Wege oder über die Nahrungsergänzung kompensieren.
Wunderbar, das war der vierte Mythos. Das war es somit auch mit dem Artikel und auch mit der Podcast-Episode, außer du hast noch etwas, was du abschließend sagen möchtest.
Nur noch das Abschließende, wenn der Podcast gefallen hat, sehr, sehr gerne eine Bewertung hinterlassen. Aber ich klaue dir immer deinen Abschlusssatz.
Alles gut. Genau, somit bleibt mir nur mehr zu sagen, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und wir wünschen bis dahin, wie immer, alles Gute und beste Gesundheit.